Wir sind alle Menschen, egal mit Behinderung oder ohne. Und ich finde, jeder hat das Recht auf Kultur und dazu gehören nun mal auch Videospiele.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Salon 5. Ich bin Magnus und ich leite euch heute durch zwei Interviews. Das Thema ist diverses Gaming. Aya hat Lilly interviewt. Lilly leidet unter Dyskalkulie. Das ist eine Art Rechenschwäche. Sie hat also Probleme mit Zahlen. In ihrem Interview klärt Lilly auf, wie sie mit ihrer Einschränkung trotzdem ihrer großen Liebe dem Gaming nachgehen kann, was sie für Hürden hat und wie sie diese umgeht.
Hallo liebe ZuschauerInnen und willkommen zu einer weiteren Folge von Salon 5. Heute bin ich hier, Aya, auch vor Ort und mit einer sehr besonderen Gästin, und zwar Lilly. Hallo Lilly, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, hallo Aya, ich bin Lilly, ich komme aus Pößneck, das ist im lauschigen Thüringen, mitten in der Pampa allerdings. Ich spiele seit 1996 Videospiele, habe mit dem Gameboy angefangen, ging dann Sega, PlayStation und jetzt PlayStation 5, Switch. Arbeite selber auch im journalistischen Bereich, im Gaming für die Koneko und für die PC Games. Und hauptberuflich bin ich Fremdsprachenkorrespondentin im Vertrieb im öffentlichen Dienst.
Spannend, was du alles gemacht hast und was du auch machst.
Bringt das
Genau.
Leben so mit sich.
Also heute geht es ja um ein ganz bestimmtes Thema, und zwar Dyskalkulie. Also was ist eigentlich Dyskalkulie? Kannst du es vielleicht für uns erklären?
Ich versuch's mal, also es ist ja noch relativ, sag ich mal, unbekannt. Dyskalkulie ist eine Rechenschwäche. Man kann das mit einer Lese-Rechtschreibschwäche vergleichen, eben nur mit Zahlen. Also ich habe ein Problem, Uhren zu lesen, Zahlen richtig zu verstehen oder, sage ich mal, so klassische Zahlenabläufe zu verstehen. Also für mich ist es kein Unterschied, gibst du mir 5 Euro oder gibst du mir 50 Euro, weswegen ich da noch viel Hilfe von meinem Bruder brauche.
Okay. Und wie wurde das bei dir diagnostiziert? Wann hast du es herausgefunden?
Also Probleme habe ich schon seit der Grundschule. Problem war, dass Dyskalkulie spruchreif so richtig erst wurde 2012. Und ich sag mal, so richtig diagnostiziert wurde es bei mir tatsächlich erst 2009 auf eine Initiative von meiner damaligen Rechnungswesenlehrerin in der Berufsschule. Also schon relativ spät.
Ja, spannend, weil eigentlich ist ja gar nicht, es ist gar nicht so eine sehr, sehr kleine Minderheit, sondern es gibt eigentlich ganz viele Menschen mittlerweile, die auch Dyskalkulie haben. Also ich habe auch letztens gelesen, dass allein in Deutschland 30 bis 6% aller Kinder und Erwachsene von Dyskalkulie betroffen sind. Und ihr, also da draußen die Frage an euch, kennt ihr vielleicht jemanden, der auch ja von Dyskalkulie betroffen ist? Es wäre auf jeden Fall sehr, ja, interessant herauszufinden. Ihr könnt uns auf jeden Fall sehr gerne schreiben, ob ihr vielleicht Verwandte, Freunde oder auch Bekannte habt. Ja, interessant. Und ja, du hast ja gesagt, du hast Dyskalkulie. Was waren deine Herausforderungen und was sind aktuell deine Herausforderungen?
Also ich sage mal so, im Alltag fängt das schon bei Kleinigkeiten an, wie früh pünktlich auf Arbeit zu sein. Ich sage mal, meine Arbeitgeber wissen, dass ich das Problem habe und ich habe ja Gott sei Dank Gleitzeit. Also es ist nicht so schlimm, wenn du früh mal 10 Minuten zu spät kommst. In der Schule war das natürlich immer ein bisschen anders. Dann habe ich natürlich das Problem mit dem Geld zu haushalten. Aber wie gesagt, das macht mein Bruder und da habe ich eigentlich keine Probleme. Und dann halt auch so klassische Sachen, so Busfahrpläne, Zugfahrpläne, da stehe ich dann immer da wie so ein Ei vorm Auto, sage ich mal. Da habe ich halt noch sehr große Schwierigkeiten. Und dann darf ich halt auch kein Auto fahren, weil so Nähe, Distanz, links, rechts kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ist da natürlich auch ein Problem, wenn du, sage ich mal, über die Straße willst, suche ich mir natürlich entweder einen Zebrastreifen oder eine Ampel. Ja, also das so im Alltag, mal grob gesagt.
Also du hast sozusagen mit der Zeit gelernt, wie du die Probleme sozusagen entweder umgehen kannst oder bewältigen kannst sozusagen.
Genau, also man legt sich ja dann, sage ich mal, so Sachen zurecht. Ne? Ich sage mal, Zahlen merke ich mir durch Tiere. Also ich sage jetzt, meine Maus ist bei mir eine 4 zum Beispiel. Eine 6 ist bei mir ein Drachen. Also so regelt man sich das schon. Und auf Arbeit gibt es ja mittlerweile viele technische Hilfsmittel, Stichwort Taschenrechner, Excel. Wenn man weiß, wie man es benutzen kann, tippst du die Zahlen nur noch ein. Und egal, was es bedeutet, Hauptsache die Zahl, die am Ende unten rauskommt, dass der Chef die als richtig befindet, Rest ist egal. Also Möglichkeiten gibt es ja da heutzutage genug.
Und wie sieht es mit deinem Umfeld aus? Also zeigen sie auch Verständnis? Musst du immer wieder erklären, was deine Probleme sind? Verstehen Sie es auch sofort?
Also ich sag mal, die Freunde, die ich habe, die wissen das und kennen das und die fragen auch nicht mehr, weil sie sagen, ja, jeder Mensch hat irgendwo, sag ich mal, eine kleine Macke, sagt, das ist halt deine. Und in den Gaming-Gilden, wo ich drinne bin, die sind da eigentlich ganz locker. Die geben dann halt eher immer noch Hilfestellung. Der eine hat mir zum Beispiel so ein Add-on gemacht bei ESO, dass ich halt gewisse Gegner leichter besiegen kann. Da zeigt es mir dann zum Beispiel an, mit einem Pfeil, ob ich jetzt nach links oder nach rechts muss oder nach oben zum Springen. Das ist halt dann schon ziemlich praktisch. Also ich habe toi, 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 bis jetzt noch nicht so viele negative Erfahrungen
Oh,
gemacht.
echt mega cool. Also, dass es so viel Input auch von draußen sozusagen kommt. Also, auf jeden Fall mega. Ja, also, du hast ja erwähnt, dass du seit sehr lange sozusagen, ja, Videospiele spielst und dich ja mit Gaming sozusagen auch, ja, richtig gut auskennst. Was waren aber eigentlich sozusagen deine Herausforderungen mit Dyskalkulie? Oder was sind sozusagen im Allgemeinen die Herausforderungen von Menschen mit Dyskalkulie, wenn es um Gaming geht?
Also sag mal, es kommt auf den Schweregrad an. Das ist ja wie bei jeder Krankheit. Es gibt Leute, die haben leichte Dyskalkulie, die brauchen vielleicht mal so 4 Jahre Grundschule, bisschen Dings und dann können die so einigermaßen. Und dann, also meine Therapeutin hat selber gesagt, oh, sie sind ein bisschen schwierig. Also ich sag mal, das fängt schon an. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Pokémon, weil das werden wahrscheinlich die meisten kennen. Man hat ja diese HP-Leiste, da steht dann zum Beispiel drunter, was weiß ich, hat 120 HP oder so. So, jetzt kann ich mit der Zahl schon mal nichts anfangen. So, ich gucke also nicht auf die Zahl, sondern versuche mich an der Leiste zu orientieren. Die wird ja dann irgendwann rot. Und ich sage mal, wenn es dieses Rot nicht gäbe, wüsste ich noch nicht mal, wann stirbt mein Pokémon. Weil ich auch mit dieser abnehmenden Leiste zum Beispiel nichts anfangen kann. Dieses HP-System hat man ja in vielen Spielen. Es ist jetzt egal, ob das Final Fantasy oder God of War oder irgendwas ist. Du hast ja immer diese doofe HP-Leiste. Und dann natürlich Attackenwerte, Verteidigungswerte. Also. Meistens steht ja da, Wert erhöht sich oder nicht, oder wird mit einem Pfeil oben unten dargestellt, aber man hat halt auch viele, gerade die alten Spiele, da siehst du halt nur die Zahl, was weiß ich, von 125 auf 130, ja, dann sitzt du dann manchmal auch so da wie ein Auto und denkst dir, so ist das jetzt mehr oder weniger. Also mit der Zeit, sage ich mal, weiß man es dann, aber es gibt auch heute noch Situationen, da mache ich dann ein Bild und sage, großer Bruder, kannst du mir was sagen, was das Spiel jetzt von mir will? Ja, das ist halt leider so.
Also, wie ich jetzt so sehe, du hast schon deine eigene Trick sozusagen entdeckt, wie du so ja trotzdem das Gaming sozusagen genießen kannst. Aber ich denke mal, vielleicht hast du ja auch Kontakt mit anderen Menschen mit Dyskalkulie. Haben sie auch so ähnliche Tricks? Also könnt ihr euch auch beim Spiel verständigen?
Also ich sag mal, Leute mit Dyskalkulie habe ich nicht. Wir haben aber tatsächlich in der Gilde 2 Legastheniker. Die haben halt andere Probleme und wir versuchen dann immer. Also so habe ich es kennengelernt. Wir versuchen dann immer, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Elder Scrolls Online in einem Trial sind, wo wir ja mit 12 Leuten sind, unser Chef, der weiß, aha, das sind wieder unsere 3 Dödels dabei, ne? Und der liest dann schon genau vor, was wir machen sollen und beziehungsweise sagt dann eben nicht nach rechts, sondern zur Säule oder zu da, wo keine Säule steht. Also die versuchen sich dann immer anhand von dem, was halt da ist, uns eine Richtung vorzugeben. Weil unsere Legastheniker können halt links und rechts auch nicht lesen und verstehen das dann auch nicht sofort. Und du musst ja bei einem Trial relativ schnell reagieren. Und also das geht dann schon, ne? Also, und ich habe auch von denen das Feedback, dass die auch in ihrem Umfeld gut aufgehoben sind und auch im Gaming. Also es wird ja auch immer mehr versucht, vor allem Legasthenikern entgegenzukommen mit einfacher Sprache und so. Ich wünsche mir für Dyskalkulie was Ähnliches geben.
Wow, also ich bin wirklich echt überrascht von den ganzen Tricks, die ihr so habt und dass ihr so versucht, mit das, was ihr habt, sozusagen einfach einen Weg zu finden. Also wirklich mega, mega spannend. Also ich habe das Gefühl, das zeigt auch so eigentlich so viel Intelligenz, weil man sozusagen das Ganze so umübersetzt. Das finde ich also wirklich sehr, sehr krass. Ja, also. Es gibt ja sozusagen die sogenannte Gaming ohne Grenze, eine Plattform, in der du dich auch aktiv engagierst. Was ist eigentlich eure Zielgruppe und was ist auch genau eure Aufgabe?
Also ich sag mal, generell unsere Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen mit Behinderung. Es ist jetzt egal, ob die körperlich oder wie ich halt, es heißt Teilleistungsschwäche, Dyskalkulie, oder die halt vielleicht geistig, also es gibt ja auch immer noch Förderzentren, wo halt geistig noch nicht so da ist und für die wollen wir halt Ansprechpartner sein, weil wir der Meinung sind. Also in Deutschland wurde ja Gaming, ich glaube, Jetzt muss ich lügen, ich glaube, Zahlen merke ich mir nicht. Also auf jeden Fall hat Deutschland Gaming als Kulturgut aufgenommen, als Videospiele. Und deswegen ist unsere Meinung auch, dass sie dann auch für jeden zugänglich sein sollen. Und nicht nur für Leute, die eben, sage ich mal, normal gesund sind, ne? Und das ist halt unsere Aufgabe, aufklären, auch mit den Firmen in Kontakt sein, wenn die uns anschreiben. Und das, ja, haben wir uns eigentlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das zu machen, ne? Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, weil ich bin ja auch nur, sage ich mal, ein kleines Lichtchen, aber sag mal, das ist so die große Aufgabe.
Spannend. Und wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, solche Plattformen sozusagen zu gründen?
Also ich bin nur dazugekommen. Also gegründet wurde das von der lieben Saskia. Das läuft ja über Aktionen, wie heißt das, Aktion für Mensch oder Aktion Mensch, genau so. Und sie selber hat schon lange Videospiele gemacht, ne? Und hat Videospiele geliebt und hat dann irgendwann dieses Bedürfnis gehabt, das einfach zu machen. Ich sag mal, sie hat es dann auch einfach gemacht. Und dann kam dann halt dieses Projekt dabei raus. Ne? Das wird halt auch gefördert und gestützt von der Aktion Mensch. Und ja, und die machen halt sehr, sehr viel Aufklärung. Also die gehen an Schulen, beraten, machen so kleine Camps, wo die Jugendlichen, die Behinderung haben, mal kommen können zum Spielen, mal antesten. Die testen halt auch direkt mal Spiele. Ist das jetzt überhaupt barrierefrei? Und klären auch überhaupt mal auf, was bedeutet denn überhaupt Barrierefreiheit im Videospielen? Ne? Das ist ja auch ein großes Thema.
Und das wird sozusagen auch in Schulen sozusagen angeboten, also auch als Art Workshop. Wie kann man eigentlich sozusagen das, ja, wie kann das die Schule so das beantragen? Weil ich glaube, es gibt ja viele, bestimmt viele junge Menschen da draußen, auch in den Schulen, die auch Interesse daran hätten, sowas auch in der Schule zu haben. Wie kann man das sozusagen, ja, beantragen oder wie kann man das sozusagen ansprechen?
Also Gaming ohne Grenzen kann man generell anschreiben. Ich weiß aber, dass die, glaube ich, aktuell nur in ihrem Bundesland aktiv sind. Ich kann jetzt so von mir sagen, also ich in Pößneck selber, ich versuche über die OTZ, das ist unsere Zeitung, für die schreibe ich ja, versuche dort ein bisschen Aufklärung zu machen, indem ich jetzt zum Beispiel schreibe, ja, es gibt Menschen, die sind Manga-, Anime-, Gaming-Fan und die sind nach Japan ausgewandert, um dort zu arbeiten und befassen sich dann dort auch damit. Beziehungsweise wir haben hier eine große Druckerei, die druckt fast, ich glaube, 60% oder so der Mangas für den deutschen Markt, dass man halt so aufklärt, dass es das überhaupt gibt. Und im Gaming-Bereich, meine Mutti ist Lehrerin als Sonderpädagogin an der Schule. Und wenn jetzt so Fragen kommen zum Thema, welche Spiele gibt es denn überhaupt für Kinder? Was gibt es denn für Lernspiele zum Beispiel? Gibt ja auch für die Switch auch diese Bewegungsspiele und alles. Und da arbeite ich ihr dann immer zu, beziehungsweise arbeite auch immer mal mit der Direktorin an der Schule zusammen und stehe dann halt mal, sag ich mal so, in Anführungszeichen, beratend zur Seite. Ne? Also das mache ich von hier aus. Ich sage mal, jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Gaming, kann da was machen. Weil also sag mal, Gaming ohne Grenzen, die sind, wie gesagt, glaube nur auf das eine Bundesland beschränkt. So genau weiß ich das jetzt nicht, weil wie gesagt, ich bin nur das kleine Licht. Aber generell kann man sich immer an Gaming ohne Grenzen wenden und die helfen dann auch weiter.
Ja, das ist spannend. Also vor allem, dass ihr auch sowas für Schulen anbietet, weil das ist sozusagen ja noch die jüngere Generation, die auch vor allem Aufklärung braucht. Wie war es eigentlich bei dir damals in der Schule? Hattest du das Gefühl, dass ihr genug aufgeklärt ja, wart oder wie war das bei dir?
Ich sag's jetzt mal ganz salopp. Nein, es gab überhaupt keine Aufklärung. Also, ich muss wirklich sagen, null. Also, in der Grundschule ja, weil wir hatten einen sehr sensiblen Lehrer. Von meiner Realschule kann ich das nicht behaupten. Und die Lehrerin, die ich hatte, ich nenne jetzt keine Namen, die hatte halt gesagt: Ja, sie sind ja zu dumm und sie müssen halt nur richtig lernen. Und das hat sich halt so schön durchgezogen. Ne? Chemie, Physik war ja dann auch dasselbe. Also, wenn du auch mal hingegangen bist und hast gesagt, ich habe das jetzt nicht verstanden, können Sie mir das nochmal erklären? Ja, das müssen Sie zu Hause lernen. Dazu haben Sie die Hausaufgaben. Ja, dann hast du dann zu Hause natürlich auch da, das ist so. Er schreibst halt irgendwas hin. Ne? Also, da gab es überhaupt keine Aufklärung. Ich weiß nicht, ob die jene Weiterbildung hatten, unsere Lehrer damals, dass sie überhaupt wussten, dass es Dyskalkulie oder Rechenschwäche überhaupt gibt. Oder ob die einfach gedacht haben, die sind so gut, dass sie jedem das Rechnen beibringen können. Also. Ich gehe mal von letzterem aus.
Und wie hast du dich damals so gefühlt, als dir die Lehrerin sozusagen die Erklärung verweigert hat und dir gesagt hat, ja, mach das zu Hause? Also, wie ist das sozusagen, welcher Einfluss hatte das auf deine Psyche?
Also ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, sage ich ganz ehrlich. Ich war tatsächlich auch viele Tage nicht in der Schule, weil das dann einfach nur noch deprimierend war. Man hat natürlich, sage ich mal, das Vertrauen in die Lehrer verloren. Generell. man wollte ja den Schulabschluss auch schaffen. Aber es war halt dann, also gerade dann, wo die Prüfungszeit angefangen hat, es war halt so schwierig, weil du halt wirklich keine Anlaufpunkte hattest. Meine Eltern waren viel arbeiten, die konnten mir halt auch nicht bei der Prüfungsvorbereitung helfen. Mein Bruder, der wohnt in Österreich. Also man hat sich schon sehr, sehr alleine gefühlt und ich weiß, dass das teilweise an manchen Schulen heute noch so ist, weil halt einfach dieses Bewusstsein dafür fehlt, dass es Dyskalkulie gibt. Die viel, meisten wissen ja, es gibt Legasthenie, aber Dyskalkulie, Mathe ist doch einfach. Also das höre ich auch im Bekanntenkreis relativ oft, die auch noch Lehrer sind, die kriegen manchmal die Krätze, wenn sie so mit, sag ich mal, älteren Lehrern da noch reden oder was, die können halt nur Mathe, die sind sofort zu lernen.
Ja, also wirklich echt traurig, das zu hören. Also vor allem, wenn man so als Kind da ist, man, das ist, dann denke ich mal, es ist auf jeden Fall ein sehr negativer Einfluss auf einen, vor allem, wenn die Schule Spaß machen sollte, wenn die Lehrer ihnen auch als Vertrauensperson angesehen werden sollten. Und ja, vielleicht jetzt auch eine Frage an die ZuschauerInnen. Gibt es vielleicht jemand von euch da draußen, der auch von Dyskalkulie betroffen ist? Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Falls ja, schreibt uns das sehr gerne auf Insta oder auf E-Mail. Wir lassen euch dann die Daten ganz am Ende einfach. Ja, genau. Also du hast jetzt über deine Problematik gesprochen in deiner Zeit damals, wo die Aufklärung gefehlt hat. Aber Gott sei Dank haben wir heutzutage solche Plattformen wie zum Beispiel Gaming ohne Grenzen. Du hast ja gesagt, dass ihr euch auch für Inklusion einsetzt. Habt ihr vielleicht ein genaueres Beispiel, also vielleicht von einem bestimmten Spiel, wie ihr euch sozusagen für Inklusion eingesetzt habt?
Müsstest du die Saskia fragen, tatsächlich, das kann ich jetzt nicht beantworten. Also die Saskia, also die Chefin, die kriegt immer die ganzen Anfragen. Ich kann nur von meiner Seite aus mein Spiel nennen, wo ich finde, da hat es ganz gut funktioniert, zumindest. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich bewusst so inklusiv gemacht haben, aber wo es halt so funktioniert, dass ich sage, okay, das kann sogar ich mit Discovery ganz gut spielen, wenn das interessant wäre.
Ja, kannst du sehr gerne uns erzählen.
Alles klar, ne? Also das Spiel heißt Monster Hunter World. Das war jetzt sehr, sehr lange sehr beliebtes von Capcom. Und die haben halt, sage ich mal nicht, also die haben sicherlich auch diese wunderschönen, tollen HP-Leisten, die ich hasse wie die Pest. Und natürlich hast du auch die Rüstungswerte, die ich sowieso nicht verstehe, aber die arbeiten halt bei Rüstungswerten auch mit diesem Sterne-Prinzip. Ne? Also du weißt halt, eine 7-Sterne-Rüstung, also die ist besser als eine 1-Sterne. Ne? Das kann man sich ja dann angucken. Und die haben bei den Werten zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt eine Feuerresistenz hast, geht bis Stufe 7. Stufe 7 sagt mir nichts, aber du hast halt so punktuell, also so, sage ich mal, 7 leere Felder und die werden dann halt voll. Wenn ich halt 4 habe, hast du halt 4 Felder und das siehst du halt farblich. Das finde ich gut. Und bei der HP-Leiste, also wenn ich selber jetzt, sag ich mal, kurz vorm Sterben bin, muss ich nicht zwangsweise auf die HP-Leiste gucken. Der Bildschirm verändert sich halt, der wird ein bisschen dunkler und ein bisschen rot. Ne, da siehst du, oh, jetzt sollte ich vielleicht dann doch mal eine Heilportion schmeißen. Und ich sag mal, bei dem Spiel ist es tatsächlich auch nicht so wichtig, wie nah oder wie fern stehe ich vom Gegner. Das ist nicht bei jedem Actionspiel jetzt unbedingt so gegeben, weil viele sind ja da sehr präzise. Dadurch, dass, sage ich mal, die Monster sehr groß sind, ist es wurscht, gehe ich den jetzt, sage ich mal, von der Seite an oder oben und stehe ich jetzt weiter weg, kann ich mich immer noch mit einer Kralle oder jetzt neuerdings mit Monster Hunter Rise mit einem Keilkäfer dahin ziehen. Das geht dann schon ganz gut. Also da finde ich, haben die viel richtig gemacht, ob sie es wissen oder nicht, keine Ahnung, aber ich finde, das Spiel funktioniert sehr gut und man kann da auch einfach eine Sprache einstellen.
Also ich sollte mal vielleicht auch das Spiel einfach zu Hause mal ausprobieren.
Kann ich nur empfehlen.
Also, ja, Leute, ihr habt es gehört. Das kann nur empfohlen werden. Genau, also dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wieso findest du es so wichtig, das Verständnis über Dyskalkulie zu fördern? Was sie sozusagen, was drängt sozusagen in dich rein? Warum setzt du dich dafür ein? Was möchtest du verändern?
Also ich würde gerne, dass die Spielehersteller einfach mal sich das zu Herzen nehmen, weil ich sage, viele Spiele basieren ja leider immer noch auf sehr vielen Zahlen und Zahlensystemen. Das fängt ja an mit dem Geldsystem. Das ist dann manchmal auch ein bisschen unüberschaubar, wie viel kostet was und wo kriege ich das her? Und hört auf bei den Rüstungswerten und musst immer wieder gucken, ist die Rüstung noch stark genug? Und ja, hört auf wie bei Nähe, Distanz, wie nah muss ich an Gegner ran, wie nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass es da bessere Tools gibt. Wie gesagt, ich habe meinen Kumpel aus ESO, der ist Programmierer. Es kann nicht sein, dass irgendwelche Leute, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, für uns kleine Add-ons entwickeln, damit wir überhaupt Gegner besiegen können, weil wir es ohne nicht schaffen. Es gibt, bei mir ganz schlimm war, ich nehme nochmal ein Beispiel, Elder Scrolls Online gibt es einen Ort, der heißt Wateshrine Hollow. Da gibt es so einen Gegner, da musst du immer von einer Plattform zur nächsten hüpfen und kannst auch nur im gewissen Timelimit da die ganzen Leute besiegen, bevor du auf die nächste Plattform kommst. Das ist für mich ganz unübersichtlich, weil ich überall gucken muss, wann hören die auf, wann muss ich springen. Das ist ganz bekloppt, weil ich auch nicht weiß, in welche Richtung, links, rechts, oben, wo ist das jetzt, dass mir Fremde, also dass mir, sag ich mal, Leute, die nicht an dem Spiel programmiert haben, mir was programmieren müssen, damit ich diesen Gegner schaffe. Und das würde ich mir wünschen, dass da einfach vielleicht auch mal mehr Feedback eingeholt wird. Ich meine, sicherlich ist es einfacher zu sagen, oh ja, Legasthenie muss man halt ein bisschen was, also blöd gesagt, am Text ändern, ne? Für uns Leute, die schwer Dyskalkulie haben, da müssten sie, sage ich mal, wahrscheinlich mehr machen oder mehr Add-ons irgendwie geben oder Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist das, was ein bisschen abschreckt, aber das ist eben das, wo dann Leute mit einem Schweregrad von Dyskalkulie wie bei mir da halt schon Probleme haben. Und manche Spiele dann halt einfach nicht spielen. Also wir haben in ESO jemanden in der Gilde, der hat auch Dyskalkulie, zwar nicht so schlimm, aber der macht zum Beispiel gar keine Trials oder irgendwas, weil er einfach sagt, das ist ihm zu schwer. Selbst mit den Anweisungen vom Gildenleiter.
Ja, also zu sagen, auch einen Platz erschaffen, so für, auch für Menschen, die auch Dyskalkulie haben oder vielleicht auch eine Behinderung, also dass sie sozusagen auch mitspielen können.
Genau. Und wenn es halt nur die einfachen Addons sind, weil wie gesagt, das Addon, was mein Kumpel mir geschrieben hat, kann nur ich nutzen. Das gibt es nicht bei Minion, das musste ich mir direkt auf dem Rechner über diesen Nextmod-Dingsbums da installieren. Und ja, und dann fragt man sich, ja, muss das jetzt sein? Ne?
Und für Interessierte da draußen, die sich auch dafür interessieren, wie kann man sozusagen ja, sich auch dafür ansetzen oder engagieren, sogar auch in der Plattform Gaming ohne Grenzen?
Also bei Gaming ohne Grenzen, man kann generell immer hinschreiben und sagen, ich würde vielleicht gerne meine Review über Game XY schreiben aus meiner Perspektive. Also ich schreibe jetzt wieder oder gerade die Review über Monster Hunter World, die wird ein bisschen größer, die einfach sagen, so, boah, hier, ich habe jetzt gerade, was weiß ich, Final Fantasy 16 gespielt und mir ist aufgefallen, das Kampfsystem geht nicht mit Dyskalkulie oder die Sprache ist zu schwer für Leute mit Legasthenie, dass man das einfach mal als Review schreibt und sich dann mal mit der Saskia in Verbindung setzt, beziehungsweise auch einfach eine E-Mail an die Publisher, an Capcom, an Square Enix. Sie haben ja alle deutsche Pressestellen, dass man da einfach mal hinschreibt und sagt, so, das hat mir nicht gefallen, weil man kann halt nur darauf aufmerksam machen, indem man schreibt.
Also ihr hört schon an alle Interessierte, ihr wisst, was zu machen ist. Ja, hättest du vielleicht auch ein Schlusswort für uns?
Schwierig, ich würde gerne noch viel mehr erzählen. Also ich
Kannst du auch
kann
gerne machen. Also wenn dir gerade noch was Wichtiges einfällt, können wir einfach so loslassen. Warum nicht?
spontan. Also ich kann, also generell appelliere ich gerne an die Leute, einfach sich nicht zu schämen, dass sie eine Behinderung haben. Das ist egal, ob sie Legasthenie, Dyskalkulie oder eine körperliche Behinderung haben. Macht den Publishern Feuern unter den Arsch, weil sonst bewegt sich nichts. Wir sind keine Minderheit, wir sind viele, aber es kann halt nicht sein, dass wir so oft ausgeschlossen werden und es da halt so spezielle Projekte braucht, die da überhaupt mal irgendwas regen. Das müsste viel mehr Initiativen auch von Publishern geben und ja, wir sind alle Menschen, egal mit Behinderung oder ohne und ich finde, jeder hat das Recht auf Kultur und dazu gehören nun mal auch Videospiele.
Oh, starke Wörter. Jetzt haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Schluss. Also ich finde es auch super spannend, dass es so viele Gebiete in unserer Gesellschaft gibt, wo einfach mehr Inklusion gebraucht wird und wo wir uns alle einsetzen können und auch sogar müssen. Ja, vielen Dank, Lili, für das sehr lehrreiche ja, Interview. Falls ihr Fragen habt oder euch einfach für die Plattform interessiert, dann meldet euch sehr gerne. Genau, wir hinterlassen euch einfach alle weitere Informationen.
Und
Dankeschön.
gerne auch melden bei mir, wenn Fragen sind zu Dyskalkulie. Ich beantworte die sehr gerne.
Ja, danke, Lili. Ja, dann tschüss.
Tschüss. Weiter geht's mit dem zweiten Interview. Dieses führte Alison. Alison ist auch Jugendreporterin bei Salon 5. Sie hat Dennis interviewt. Dieser leidet unter Sehbehinderung. Er hat behauptet, nur noch 15% seiner Sehkraft zu haben. Und in seinem Interview erklärt er, welche Spiele er dadurch noch spielen kann, wo es Probleme gibt, ob er schon mal Diskriminierung erfahren hat und vieles weitere. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Alison, Jugendredakteurin. Wir haben den Dennis Herbst hier. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, hi, ich bin Dennis. Was wolltest du denn zur Vorstellung gerne wissen?
Ach, ja, wer du bist, vielleicht auch ein paar Hobbys, wie alt du bist.
Ja, also ich bin mittlerweile 34 Jahre alt. Hobbys sind halt, ja, ich kann leider nicht mehr so viel machen durch meine Behinderung, aber ich spiele halt immer noch sehr gerne Videospiele, soweit es mir möglich ist. Oder versuche mich auch so irgendwo einzusetzen, so für Barrierefreiheit und eben Schwerbehinderte und sowas. Ja.
Okay, cool, schön dich kennenzulernen. Also
Das
fangen wir
freut mich
einfach mal
auch.
direkt mit der ersten Frage an. Welche Videospiele spielst du?
Mittlerweile sind das meistens nur noch kleine Indie-Titel, einfach weil ich merke, dass die mir mehr zusagen. Und auch oft sind es bei den Indie-Titeln ist doch mehr, was die Einstellungsmöglichkeiten, also die geben sich da mehr Mühe, was die Barrierefreiheit angeht, habe ich festgestellt.
Hast du
Also
denn auch andere Spiele, die du mal gespielt hast oder ausprobiert hast?
ja, natürlich. Ich habe früher auch größere Spiele gespielt. Ich habe Final Fantasy geliebt, zum Beispiel in meiner Kindheit. Oder Warcraft 3, das habe ich so gesuchtet. Also da auf jeden Fall. Ich meine, ich spiele ja auch schon seit ich ein kleines Kind bin.
Sehr cool. Welche Indie-Spiele spielst du denn? Hast du so ein gewisses Spiel, was du gerade so aktuell spielst?
Momentan spiele ich, das heißt Breach Wanderers oder so ähnlich. Ja, Breach Wanderers, das ist ein Roguelike Dungeon Deckbuilder, wie auch immer, wenn man das nennen soll. Du musst halt ein Deck zusammenbauen und dann einen Dungeon erkundigen, ähnlich wie bei Slay the Spire, falls dir das was sagt.
Es sagt mir was, aber tatsächlich weiß ich nicht, worum es geht, aber sehr, sehr cool. Schreibe ich mir direkt auf, wie heißt das?
Breach Wanderers.
Würdest du aber
Also,
auch empfehlen, oder?
ja, mir macht das Spaß. Hat viel Umfang und kann dann viele Runden machen. Also so eine Runde kann man halt zwischendurch mal machen. Und wenn sie länger dauert, macht man sie halt später weiter.
Okay, cool. Super, danke. So, zur nächsten Frage. Welche Konsolen besitzt du, beziehungsweise bespielst du, oder bist du ein PC-Gamer?
Ich spiele hauptsächlich am PC. Ich habe zwar auch eine Switch, aber die benutze ich eigentlich kaum. Also die ist dann doch eher, wenn mal mein kleiner Bruder zu Besuch ist oder so mittlerweile. Ich habe halt einfach am PC die besten Möglichkeiten, mir das alles so einzustellen, wie ich das möchte. Da habe ich halt, soweit ich weiß, an den Konsolen nicht so die Möglichkeiten, Einstellungsmöglichkeiten oft.
Okay, verstehe. Gab es denn einen Hintergrund dazu, dass du dir eine Switch gekauft hast? War es für jemand anderen oder erstmal für dich selbst, um auszutesten? Wie war es denn?
Ich habe die gespendet bekommen von Gaming Aid. Und zwar hatte ich mit denen Kontakt und die haben mir die dann spendiert und zwar so geschenkt. Das war, wo ich an die Dialyse gekommen bin, halt, dass ich dann mal ein bisschen da auch was zu tun habe und nicht die ganze Zeit nur da rumliege. Leider war es dann mit der Switch, dass das Display für mich einfach zu klein ist, dass ich da nicht so viel erkenne dann und deswegen konnte ich dann darauf nicht so viel spielen, zumindest im lokalen, statt mobilen Modus.
Okay, vielleicht auch dazu mal direkt die nächste Frage. Welche körperliche Beeinschränkung hast du denn und kannst du sie für uns erklären?
Ja, das ist ein bisschen komplex, das ist ein bisschen viel bei mir. Im Grunde bin ich fast blind. Das ist wohl die größte Einschränkung, was das Spielen angeht. Weil so, ich habe zwei Arme, zwei Beine, alles. Ich bin relativ fit wieder. Ich bin halt noch gehbehindert, dadurch, dass ich mir mehrfach die Beine gebrochen habe, beziehungsweise einen Charcot-Fuß habe. Aber ansonsten bin ich halt eher gesundheitlich eingeschränkt, von wegen schwach etc. Aber so körperlich behindert ist es eigentlich nur die Sehkraft. Da habe ich halt noch 15%.
Okay, alles klar. Und das ist dann natürlich auch die, was am meisten dich beim Gaming sozusagen beeinträchtigt.
Also der Rest ist bei mir alles noch so. Also meine, wie heißt das Wort? Also meine Fähigkeiten so beim Spielen, also meine Geschicklichkeit und so sind eigentlich noch vollkommen okay, wie es vorher war. Das ist halt wirklich nur, ich sehe nicht mehr alles oder sehe das dann viel zu langsam oder erkenne was nicht. Und dann ist es halt schwierig, gerade in Multiplayer-Titeln oder so. Da hat man dann Probleme.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Das hat sich dann in den letzten Jahren sozusagen verschlimmert oder war es immer schon so, dass du dann natürlich diese Probleme mit beim Game mitnehmen musstest?
Ich bin 2017, hat das angefangen, dass ich eben stark dass meine Sehfähigkeit stark nachgelassen hat. Und da hat es dann halt auch mit den Problemen beim Spielen angefangen. Vorher war das eigentlich kein Problem, also kein großes.
Wie stark beeinträchtigt deine Behinderung das alltägliche Spielen?
Doch schon sehr stark, merke ich. Also ich muss sehr gucken, welche Spiele ich spiele. Und ich nutze sehr häufig bei Steam die Refund-Funktion. Einfach weil ich ein Spiel nur aus den Screenshots und aus der Beschreibung heraus kann ich das jetzt spielen? Ist der Grafikstil so, dass ich alles gut erkenne? Oder die Einstellungen, wie sind die? Das muss ich ja alles erstmal prüfen. Und das ist dann doch immer ein Haufen Arbeit oder auch manchmal sehr nervig, wenn man sich dann auf ein Spiel freut und dann kann man es nicht spielen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dazu habe ich auch direkt mal eine Frage. Also gab es denn so ein Spiel, wo du dich so richtig gefreut hast, aber dann dir klar wurde, okay, das kann ich leider vielleicht doch nicht spielen?
Ja, das hatte ich gerade schon im Kopf als Beispiel zu nehmen, und zwar Stray. Da hatte ich mich sehr drauf gefreut, weil ich einfach ein sehr totaler Katzenfan bin. Und dann habe ich es angefangen zu spielen und ich bin einfach nicht weitergekommen als die ersten 10 Minuten oder so, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Da habe ich auch, als ich auf der Gamescom war, schon drüber geredet als Beispiel, weil da haben sie ja, es wird ja oft über diese weißen Balken gemeckert, wo die Leute dann angezeigt bekommen, wo sie hoch müssen oder wo sie lang müssen. Und das wird da meckern die Leute immer drüber, aber das ist für manche Leute eben auch eine totale Hilfe, weil ich hätte dadurch dann besser den Weg finden können und das Spiel vielleicht auch mehr genießen können. So habe ich es im Grunde dann nur gekauft, dass mein Bruder es spielen konnte.
Ah, okay. Ja, also du hast gerade erwähnt, du warst in der Gamescom. Hast du auch dort dich über das Thema Game mit Beeinträchtigung geäußert? Oder war das einfach nur jetzt so als Beispiel?
Ja, ich war mit Gaming ohne Grenzen. Das ist ein Verein aus Köln. Hat mich eingeladen, dass ich dort bei einer Podiumsdiskussion teilnehme über das Thema Barrierefreiheit in Videospielen. Und da habe ich dann auf der Bühne mit diversen anderen gesprochen.
Aber das freut mich voll, das ist echt cool. Also ich war zwar nicht in der Gamescom, aber ich habe auch nicht leider davon gehört, sonst wäre ich umso mehr gekommen. Aber sehr, sehr cool. Seid ihr denn im August da, weißt du das?
Ich weiß nicht, ob sie jetzt nochmal einen Stand bekommen, weil die Finanzierung wohl ausläuft jetzt. Deswegen weiß ich nicht, was die Saskia, also die das Ganze mit aufgebaut hat, da jetzt geplant hat. Aber ich wollte schon gucken, ob ich dann zumindest nochmal auf die Gamescom komme. Ist halt nur ein bisschen weit und blöd für mich alleine so ein bisschen. Deswegen war das letztes Jahr ganz gut, dass ich dann an den Pressetag kommen konnte. Da war es noch nicht so voll, da konnte ich mit dem Rollstuhl zur Not auch durch die Gänge rasen, wenn man das so nennen kann.
Gibt es extra elektronische Geräte, die das Game für dich vereinfachen, und benutzt du diese?
Ja, also nicht wirklich. Also ich wüsste jetzt keins. Natürlich könnte mir eine Tastatur mit größeren Tasten oder größerer Beschriftung oder sowas helfen, aber sowas habe ich auch noch nicht entdeckt. Beziehungsweise wenn, ist das halt irgendwie ja nicht unbedingt eine Gaming-Tastatur, sondern eher für irgendwie Rentner oder so eine Tastatur mit halt, ne, die man dann besser sieht. Also ich habe noch nichts wirklich entdeckt. Was ich nutze, was mir auch ein bisschen hilft, ist zum Beispiel das Stream Deck. Weil da ist halt die Tasten kann ich gut erkennen und kann ich mir meine Befehle, die ich so brauche, gut einprogrammieren. Da muss ich nicht irgendwie erst eine Taste suchen oder so.
Wie heißt das nochmal?
Das Stream Deck von Elgato.
Gibt es denn so ein Gerät, was es nicht gibt, aber wo du denkst, boah, das wäre voll cool, wenn es das geben würde. Das würde mich voll bereichern.
Ich wüsste keins, aber es wird halt auch schon viel entwickelt. Es gibt ja schon einen Eye-Tracker oder adaptive Controller und alles. Also da ist ja schon viel am Gange. Nur bei meinem Problem kann man halt nicht einfach so, man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht eine Brille, aber eine Brille hilft halt nicht immer bei einer Sehbehinderung. Und von daher, da gibt es kein Mittel, womit man jetzt das Problem aufheben könnte, dass man dann sagen könnte, ich kann jetzt wieder besser spielen. So. Außer die erfinden irgendwie, dass sie Nerven wieder regenerieren können oder so.
Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank für diese Antwort. Gehen wir zur nächsten Frage rüber. Was ist das beste Spiel, was für dich klappt, beziehungsweise dein Lieblingsspiel? Und welches Spiel ist das schlechteste Spiel, was für dich funktioniert?
Boah, das ist schwer. Ich tue mich da immer sehr schwer, ein bestes Spiel zu benennen oder ein Lieblingsspiel, weil das einfach immer sehr stark von meiner Laune abhängt. Weil mal habe ich dann eben Lust auf was Ruhiges, mal habe ich Lust da, wie in Enter the Gungeon, einfach nur alles abzuballern sozusagen. Also ich wüsste echt nichts. Und schlechte Spiele, dafür habe ich auch zu viele schlechte Spiele wahrscheinlich ausprobiert. Könnte ich eigentlich so gar nicht sagen.
Ich glaube, weil du ja schon lange spielst, hast du bestimmt sehr, sehr viele Spiele ausprobiert. Manche besser als die anderen, aber natürlich, dass man so die Kindheitsspiele nicht vergisst. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ist bei mir auch so, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja, und bei den schlechtesten Spielen hast du sozusagen eigentlich zu viele schon.
Also, ich habe ja auch viele Spiele bewusst nicht gespielt. Ne? Einfach, weil ich weiß, dass mir die zum Beispiel die Monetarisierung oder so nicht gefallen. Oder dass, weil ich weiß, dass da sowieso nichts mit Barrierefreiheit oder so drin ist. Zu solchen Spielen weiche ich dann teilweise schon oft aus. Also ich könnte jetzt irgendwelche kleinen Indie-Titel sagen, aber das ist halt, das sind die Anfänge von vielen Leuten. Da kann man dann nicht meckern, wenn die dann mal ein nicht ganz so gutes Spiel auf den Markt bringen. Da kann man dann doch eher sagen, wenn die großen Publisher da irgendwas Unfertiges rausbringen und dann meckern.
Hast du Diskriminierung in der Community erfahren müssen?
Jein, also nicht direkt und nicht gewollt, sag ich mal. Es ist halt, wenn ich doch in einem Koop- oder Multiplayer-Spiel bin oder so und die Leute wissen halt nicht, dass ich behindert bin, also dass ich schlecht sehe und länger brauche, dann rushen die da durch oder beleidigen einmal, weil man so langsam ist oder so. Aber dadurch, dass ich mich halt aus der ja Online-Gaming-Szene quasi komplett rausgezogen habe mittlerweile und nur noch alleine was spiele oder mal mit einem Freund zusammen, passiert das halt einfach nicht mehr so. Aber dementsprechend bin ich halt auch kein Teil der Gaming-Community, wenn man das so nennen kann. Ist halt ein Hobby von mir, aber zu irgendeiner Community habe ich mich halt auch nicht eingeschrieben.
Ach so, okay. Und dass sowas passiert ist, ist das eines der Gründe, warum du dann aufgehört hast, Multiplayer mit fremden Menschen im Internet zu spielen? Oder ist das dann so, dass du dir selber dachtest, okay, das spricht mich nicht an, das kann ich auch vielleicht nicht. Ich spiele jetzt alleine oder vielleicht mit einem Freund.
Also ich habe früher schon gerne kompetitive Spiele auch mal gespielt. Overwatch, Counter-Strike oder sowas. Halt auch mit Freunden dann oft zusammen. Aber es macht halt keinen Spaß mehr, wenn du dann halt wirklich so benachteiligt bist und es aber auch nicht ausgleichen kannst. Weil, wie soll ich das schaffen, wenn ich das einfach nicht so schnell erkennen kann oder so? In einem Strategiespiel, was jetzt rundenbasiert ist, das wird ja noch gehen, da habe ich ja die Zeit. Wobei die Leute dann wahrscheinlich meckern, weil ich so lange brauche. Aber das ist halt, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ach, alles gut, wir haben Zeit. Nee, ja, ich weiß auf jeden Fall, also wir wissen auf jeden Fall, was du meinst, klar. Ich glaube, es ist halt auch ein sehr, sehr großer Druck wahrscheinlich, wenn man weiß, so, dass man vielleicht die anderen Mitspieler sozusagen in in einem Nachteil bringt, weil man ein bisschen langsamer ist.
Ja, weil man seinem Team im Wege steht.
Genau.
Man will niemanden zur Last fallen, sozusagen.
Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Dass das dann auch natürlich die Spielwahl vielleicht beeinflusst. Vor allem jetzt bei Multiplayer-Games. Du hast ja aber schon gesagt, okay, du spielst ja eher mit Freunden oder alleine.
Gerade in der heutigen Zeit kommen ja fast nur noch, habe ich das Gefühl, irgendwie Koop oder Multiplayer-Spiele raus. Es kommt ja fast gar nichts mehr, irgendwie Singleplayer, was man alleine spielen kann. Das meiste sind irgendwelche Service-Games oder halt irgendwelche kompetitiven Shooter oder so ein Kram, die halt auf E-Sports ausgelegt sind. Und ja, da fühlt man sich dann schon mal manchmal ein bisschen nicht abgeholt, sag ich mal.
Ja, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema, um darüber zu sprechen. Und umso mehr hoffe ich auch, dass ihr die Stimme bekommt, weil an sich geht das natürlich auch nicht, diese Barrierefreiheit nicht zu gewähren, vor allem wenn es dann große Publisher sind, große Spieleentwickler, die sollten sich doch eher sogar am meisten darauf konzentrieren, sage ich mal so. Aber
ja.
Du sagst schon, bei den Indie-Spielen kommt es ja gerade. Klar, das ist eine Nische, also es gibt viele verschiedene, aber trotzdem wäre es halt voll cool, in der Zukunft zu sehen, wie sich das auf jeden Fall ins Positive aufbaut und natürlich auch eine Möglichkeit besteht, dass man besser in Koop spielen kann.
Ja, ja, also Xbox zum Beispiel macht ja schon viel mit hier Adaptive Controller und all so ein Kram. Also die sind da scheinbar schon bei, aber es liegt dann ja auch viel an den Entwicklern, weil viel ist halt wirklich, wie ich immer sage, einfach nur Einstellungsmöglichkeiten. Weil wenn es jetzt zum Beispiel um die Sicht geht oder auch die Steuerung, wenn man die Steuerung nicht einstellen kann oder die Sicht, also verschiedene Ansichten, Farben nicht ändern kann. Ich nenne als Beispiel immer gerne The Crew, ein unheimlich schlechtes Spiel, wenn ich finde. Also finde ich, einfach durch die Monetarisierung des Spiels. Da hatte man auf dem Wasser einen blauen Checkpoint und dann hat man da ein Bootsrennen gefahren und man sieht diesen blöden Checkpoint nicht, einfach weil der blau auf blau ist. Und das konnte man nicht ändern. Oder ein oranger Checkpoint in der Wüste. Was soll das denn? Also, das könnte man auch so einfach in dem Spiel integrieren, dass man das eben anders macht, finde ich.
Ja, das hört sich so ein bisschen... Es hört sich auch sinnlos an, muss ich sagen. Also ich kenne das Spiel zwar nicht, aber das auch so einfach macht das keinen Sinn. Das, ja, es ist halt einfach wirklich, man kann es vereinfachen und es ist eigentlich für die Game-Entwickler jetzt auch keinen großen Aufwand. Vor allem jetzt in deinem Beispiel so.
Es gibt da noch ein gutes Beispiel, und zwar die Textboxen, sei es jetzt in Zwischensequenzen oder ähnliches, also in nicht fortlaufenden Zwischensequenzen. Warum müssen die von alleine verschwinden? Wieso kann man nicht sagen, hey, ich drücke weiter? Weil oft habe ich das Problem, dass ich dann zu langsam lese, um den ganzen Text zu verstehen. Und sobald so ein Spiel dann von alleine fortläuft, habe ich eigentlich die komplette Story verpasst. Weil ich kann es halt nicht lesen so schnell. Deswegen habe ich zum Beispiel GTA 5 nicht gespielt, weil es hat keine deutsche Synchro und ich muss zu viel irgendwo anders gucken, um alles gleichzeitig wahrzunehmen.
Wenn dann natürlich Synchronsprecher, deutsche Synchronsprecher dann dabei sind, sage ich mal so, in diesen Spielen, wo Synchronsprache dabei ist, ist das dann für dich, okay, es ist wahrscheinlich einfacher, aber fällt dann dieses Text, ich habe wieder das Wort vergessen.
Das Dialogfeld.
Das Dialogfeld, genau. Ist das dann kein Problem mehr für dich, wenn dann Sprache in diesen Spielen benutzt wird? Weißt du, was ich meine?
Also, ja und nein. Zum einen ist es natürlich eine Hilfe, weil ich dann ja durchs Hören mir die Informationen auch beschaffen kann. Zum anderen gibt's natürlich trotzdem Einblendungen, die halt nicht vorgelesen werden oder halt nicht also vielleicht geht das mit irgendeinem Screenreader oder so, aber dafür müsste das Spiel ja auch ausgelegt sein. Von daher ist es halt, wie gesagt, ja und nein.
Gibt es eine Community, die sich spezifisch für Gamer mit Beeinträchtigungen befasst? Du hast ja schon was gesagt. Sag gerne nochmal mehr zu der Community oder eher gesagt, was ihr...
Du meinst jetzt wahrscheinlich Gaming ohne Grenzen.
Genau.
Das ist ein Verein, der wurde gesponsert von, ich glaube, Aktion Mensch oder so. Und die haben sich eben für Inklusion und Barrierefreiheit in Videospielen eingesetzt. Die sitzen in Köln und hatten dann auch auf der Gamescom einen Stand und haben in Jugendzentren Treffen organisiert. Tag der Begegnung hieß das, wo man dann eben zum Beispiel den adaptiven Controller ausprobieren konnte oder auch eben so einen Eye-Tracker. Da waren dann auch verschiedene Streamer noch, die auch eine Beeinträchtigung haben. Ja, das war Gaming ohne Grenzen oder ist Gaming ohne Grenzen. Und dann gibt es halt noch Gaming Aid. Das ist aber mehr, das hat nichts spezifisch mit Barrierefreiheit zu tun, sondern eher, die wollen halt jungen Leuten, die gerne spielen, aber es nicht können, das ermöglichen, weil sie eben krank sind oder so. Wenn jetzt irgendwer im Krankenhaus liegt und die ganze Zeit dann, wie eben zum Beispiel bei meiner Switch, ich liege halt sehr lange an der Dialyse und da ist es dann schön, wenn man dann trotzdem was spielen kann oder wenn man es sich halt selbst nicht leisten kann.
Und wie bist du an beiden dieser Organisationen hingekommen? Also wie hast du diese beiden Organisationen kennengelernt?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, Gaming ohne Grenzen habe ich, glaube ich, durch tatsächlich Gaming Aid kennengelernt. Ich bin halt, Gaming Aid hatte ich irgendwo in irgendeinem Video von gehört. Ich weiß nicht mehr, ob das irgendein Livestream war von hier. Da gibt es auch diese Spendenstreams von den verschiedenen YouTubern wie PietSmiet, LeFloid und so ein Kram. Ich weiß nicht mehr, ob die da ein Partner waren. Auf jeden Fall hatte ich so die mal angeschrieben und dadurch ist dann auch der Kontakt noch zu Gaming ohne Grenzen entstanden und war das halt so eine Verkettung von positiven Ereignissen, sage ich mal.
Oh, voll cool, ja. Also sehr schön, dass es diese Organisationen gibt. Also auch ja, selber. Find
ich auch. Sehr wichtig.
Voll, also vor allem, also nicht vor allem, aber ich finde die Idee von Gaming Aid sehr, sehr cool und interessant, dass man auch im Krankenhausbett sozusagen die Möglichkeit hat, vor allem jetzt nehmen wir mal dein Beispiel, wenn du in der Dialyse bist, dass du einfach auch sozusagen spielen kannst. Klar, es ist auch schwierig, du sagtest ja, wegen der Switch, ein sehr kleines Screen hat, aber ich glaube auch irgendwie, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das einfach auch sehr, sehr cool ist.
Ja, ich habe mich da auch sehr drüber gefreut und es war, also ich finde, das ist ein super Verein. Ich habe auch, wo ich dann auf der Gamescom war, habe ich bei der Tombola für die erstmal noch Werbung gemacht, bin mit einem Flyer rumgelandet und habe versucht, noch Lose zu unternehmen, Leute zu bringen.
Aber auch sehr cool. Also das sieht man ja auch irgendwie, das ist wirklich ein, dass die sehr, sehr wichtig sind und natürlich auch vertreten sein sollten in der zukünftigen Gamescom. Ja, also ich habe schon die vorletzte Frage für dich, nämlich gibt es etwas, was du in der Gaming-Community ändern wollen würdest?
Ganz stumpf mehr Liebe. Also die ist einfach, wenn ich das so mitbekomme, wie viel Hass und Missgunst da herrscht, wie sich alle nur beleidigen und irgendwelche Sprüche an die Köpfe hauen, ich weiß nicht. Das ist einfach, habt euch mehr lieb, würde ich da einfach sagen. Die Welt ist so, also, dafür ist das Leben zu kurz, um sich einfach nur zu hassen.
Ach, das ist ein schönes Schlusswort. Nämlich ist das tatsächlich sozusagen die letzte Frage. Aber natürlich kannst du trotzdem noch was loswerden, wenn du möchtest.
Oh, ich glaube, ich habe schon einiges gesagt. Also wenn du keine Fragen mehr hast, dann könnte ich jetzt nur noch sagen, wenn ihr mehr Interesse an meinem Leben habt, dann könnt ihr ja gerne bei mir vorbeischauen. Und ja, mehr wüsste ich nicht.
Hast du so Social Media?
Ja, ich bin auf TikTok momentan ganz aktiv. Also ich hatte einen YouTube-Kanal, beziehungsweise habe einen YouTube-Kanal. Aber da mache ich momentan eher weniger, weil das einfach auf TikTok macht mir das mehr Spaß momentan und da erreiche ich auch mehr Menschen. Das motiviert dann natürlich auch mehr.
Möchtest du gerne deinen Username verraten auf TikTok?
Ja, kann ich machen. Das ist Proxys Barrieren.
Okay, super cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Danke nochmal an dir, Dennis. An dich, Dennis. So, an dich, Dennis.
Ja, bitte. War mir ein
Ja,
Vergnügen.
genau. Folgt Salon 5 auf Instagram und auf TikTok. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Eure Allison. Bye.
Tschüss.
So viel zum Thema diverses Gaming. Ich persönlich fand es sehr interessant, mit was für Hürden die beiden zu kämpfen haben und wie sie durch eigene Tricks und Erfahrungen diese überwinden konnten. Bei weiterer Interesse schaut gerne bei uns bei Instagram vorbei. Ciao.